wenn in einer Region die einzige Lokalzeitung schließt, dann steigen dort nachweislich die kommunalen Steuern.
Das ist wirklich ein krasser Fakt, ja.
Absolut. Und das ist keine abstrakte Theorie oder sowas. Also das ist ein harter, messbarer Fakt. Weil, wenn da niemand mehr ist, der hinten im Ratssaal sitzt, sich Notizen macht und einfach mal kritische Fragen stellt, naja, dann neigen Kommunen eben dazu, teurere Kredite aufzunehmen.
Genau, Ineffizienzen werden nicht mehr aufgedeckt.
Richtig. Und die Kosten für öffentliche Projekte, die schießen dann gerne mal in die Höhe. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir schauen uns heute nämlich genau diese unsichtbare Mechanik unserer Gesellschaft an.
Es geht ans Eingemachte sozusagen.
Allerdings. Wir haben heute ein ziemlich spannendes Quellenmaterial vorliegen. Und zwar ein White Paper der Duisburger Medienwerkstatt. Das basiert auf einem sehr offenen Gespräch vom 23. April 2026.
Ja, das war ein Gespräch mit Andrea Hansen. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands in Nordrhein-Westfalen.
Genau. Und unsere Mission heute für dich ist es, dieses Dokument wirklich detailliert unter die Lupe zu nehmen. Wir wollen verstehen, warum der Lokaljournalismus aktuell quasi um sein Überleben kämpft.
Und vor allem, warum das nicht nur ein Problem von Journalisten ist.
Richtig. Sondern wie gigantische Tech-Plattformen und auch KI-Systeme plötzlich direkt in deinen Alltag eingreifen, also in deine direkte Nachbarschaft.
Was mir an diesem White Paper direkt aufgefallen ist, ist dieser extrem nüchterne Ton.
Ja, total.
Also da wird jetzt kein nostalgischer Abgesang auf die gute alte gedruckte Tageszeitung angestimmt.
Nee, gar nicht. Kein Früher war alles besser.
Eben. Die Prämisse ist eher so, wir erleben gerade eine brutale ökonomische Entkernung. Aber gleichzeitig entsteht unter diesem extremen Druck auch eine völlig neue Art der lokalen Öffentlichkeit.
Und um das zu greifen, müssen wir uns vielleicht erstmal von diesem klassischen Klischee verabschieden. Also dem Lokalreporter, der nur über das Sommerfest vom Kaninchenzüchterverein schreibt.
Genau das macht das White Paper nämlich. Es bringt hier diesen Begriff der demokratischen Infrastruktur ins Spiel.
Infrastruktur ist da echt ein super Stichwort. Lass uns da mal ansetzen. Ich stelle mir das eigentlich immer gerne wie so eine Art Straßenbeleuchtung der Demokratie vor.
Ein schönes Bild, ja.
Oder man läuft da jeden Tag dran vorbei. Man beachtet sie eigentlich gar nicht groß. Aber sobald sie auf einmal flächendeckend ausfällt,
dann stolpern die Leute im Dunkeln.
Genau. Und die Kriminalitätsrate steigt. Das Dokument spricht in dem Zusammenhang von sogenannten News Deserts, also Nachrichtenwüsten.
Ein sehr treffender Begriff.
Bevor wir aber dazu kommen, warum diese Wüsten überhaupt entstehen, lass uns mal den Mechanismus anschauen. Was passiert denn da psychologisch, wenn diese lokale Beleuchtung ausgeschaltet wird?
Also der primäre Effekt, den die Quellen da wirklich glasklar benennen, ist eine sehr gefährliche Entkoppelung.
Okay, wie genau?
Große politische Entscheidungen, die werden vielleicht auf Bundesebene oder drüben in Brüssel getroffen. Aber die physische Realität, die entfalten sie ja vor Ort.
Also ob da jetzt eine Verkehrsberuhigung in meiner Straße kommt oder sowas?
Ganz genau. Oder wie die örtlichen Schulen ausgestattet sind, wo ein neuer Wohnraum entsteht. Und wenn jetzt dieser Lokaljournalismus wegbricht, dann fehlt schlichtweg die Instanz, die diese ganzen abstrakten Politentscheidungen übersetzt.
In unseren konkreten Alltag quasi.
Richtig. Und die messbaren Folgen in diesen News Deserts sind echt erschreckend. Wir sehen da einen drastischen Rückgang der Wahlbeteiligung.
Wahnsinn.
Und auch generell eine viel geringere politische Teilhabe. Die Bürger verlieren einfach das Verständnis dafür, wie und warum direkt vor ihrer Nase Dinge entschieden werden.
Und dieses Vakuum, das bleibt ja nicht einfach leer.
Naja, natürlich nicht.
Weil, wenn ich nicht mehr weiß, warum der Bürgermeister jetzt meine Straße sperren lässt, dann suche ich mir die Erklärungen halt woanders. Und das führt uns zu einem weiteren krassen Punkt aus dem Text.
Der steigenden Polarisierung. Nationale Medien zurück.
Oder direkt auf Social Media.
Ja, genau. Und nationale Nachrichten sind von Natur aus natürlich viel stärker parteipolitisch geprägt. Da geht es viel mehr um Konflikt.
Klar, das zieht mehr.
Und wenn du diese nationale Konfliktlinse jetzt auf ein lokales Thema anwendest, sagen wir mal die Sanierung vom städtischen Schwimmbad.
Dann eskaliert das völlig.
Eben. Dann wird aus einer total pragmatischen Frage zum städtischen Budget plötzlich so ein erbitterter ideologischer Kampf.
Weil dieser gemeinsame Raum fehlt.
Richtig. Ein neutraler Raum, wo man sich zumindest auf ein paar grundlegende lokale Fakten einigen konnte. Den gibt es in einer Nachrichtenwüste nicht mehr.
Das leuchtet extrem ein. Die politische Mitte erodiert quasi, weil einfach diese pragmatische lokale Ebene fehlt.
So sieht's aus.
Aber wenn diese lokale Übersetzungsarbeit so systemrelevant für uns alle ist, warum trocknet sie dann aus? Warum sterben diese Redaktionen massenhaft?
Da kommen wir sehr schnell zum Geld.
Genau, das liebe Geld. Wir müssen auf die Monetarisierung schauen. Dass das alte Geschäftsmodell der Zeitung implodiert ist, also der Verkauf von diesen gedruckten Werbeanzeigen, das wissen wir ja alle.
Das Geld fließt heute zu Meta, Google, TikTok.
Richtig. Aber die Quellen gehen hier echt noch eine Ebene tiefer in das strukturelle Problem rein. Es ist ja gar nicht nur so, dass die Tech-Konzerne einfach irgendwie bessere Anzeigen verkaufen.
Nein, sie haben etwas viel Fundamentaleres gemacht.
Sie haben diesen ganzen Zusammenhang zwischen journalistischem Inhalt und Werbung komplett durchtrennt, oder?
Das ist der absolute Kern des Problems. Andrea Hansen beschreibt das sehr eindrücklich. Früher hat ein lokales Autohaus eine Anzeige in der Lokalzeitung gekauft. Warum?
Um die Leute in der Stadt zu erreichen, klar.
Genau. Der Journalismus war das Vehikel, das man zwingend brauchte, um überhaupt diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und heute?
Heute bezahlt das Autohaus einfach Meta, um ganz gezielt, sagen wir mal 30- bis 50-jährige Autofahrer, in einer ganz bestimmten Postleitzahl zu erreichen.
Ah, und dabei ist es der Plattform dann völlig egal, was diese Leute gerade konsumieren?
Völlig egal. Ob die gerade ein süßes Katzenvideo schauen oder einen riesigen Streit in irgendeiner Nachbarschaftsgruppe verfolgen.
Die Plattform bündelt einfach die Aufmerksamkeit.
Und schöpft den Profit ab. Und zwar ohne auch nur einen einzigen Cent in die Recherche von Inhalten zu stecken.
Das ist eigentlich absurd, wenn man drüber nachdenkt. Und deshalb diskutiert das White Paper da auch so intensiv diese Forderung nach Plattformregulierung.
Ja, das ist ein großes Thema beim DJV.
Aber ganz ehrlich, Plattformregulierung, das klingt für mich nach einem dieser typischen bürokratischen Riesenprojekte, die dann am Ende eh im Sande verlaufen.
Verstehe ich. Das wirkt oft sehr abstrakt.
Wie genau will man denn bitte globale Tech-Giganten dazu zwingen, lokale Redaktionen zu finanzieren? Und das am besten noch ohne das ganze offene Internet kaputt zu machen. Wenn man Plattformen jetzt zwingt, für bloße Links zu bezahlen, dann hören die doch im Zweifel einfach auf, Nachrichten zu verlinken.
Was wir in einigen Ländern ja sogar schon exakt so beobachten konnten.
Genau.
Deswegen zielen die Lösungsansätze in dem Dokument auch gar nicht primär auf so eine simple Linksteuer ab.
Okay, worauf dann?
Es geht um eine grundlegende Neuverhandlung dieser ganzen Wertschöpfungskette. Also Transparenzpflichten bei Algorithmen, es geht um unfaire Marktmacht.
Mhm.
Und darum, wie diese großen Plattformen verifizierte redaktionelle Inhalte in ihren Ökosystemen vielleicht privilegieren könnten oder eben aktuell ausbremsen.
Verstehe. Ein fairer Wettbewerb entsteht da also nicht einfach so von alleine.
Nein, die unsichtbare Hand des Marktes regelt das hier nicht. Das muss durch medienpolitische Rahmenbedingungen erzwungen werden.
Aber solange die Politik da noch diskutiert, müssen sich die Redaktionen ja irgendwie selbst neu erfinden, um nicht pleite zu gehen.
Genau. Und da bringt das White Paper ein super spannendes Best-Practice-Beispiel rein. RUMS aus Münster.
Oh ja, RUMS finde ich wirklich faszinierend. Weil die im Grunde fast alles ignorieren, was man uns in den letzten 10 Jahren über digitale Medien erzählt hat.
Die machen fast das Gegenteil, ja?
Die finanzieren sich rein über Mitgliedschaften. Richtig?
Richtig. Kein Werbetracking, keine Paywalls, die man irgendwie austricksen muss.
Sie verzichten auch komplett auf dieses tägliche Breaking-News-Rennen. Stattdessen gibt's da weniger, aber extrem tief recherchierte strukturelle Themen für die Stadt.
Und das Bemerkenswerteste daran ist eigentlich, sie verzichten völlig auf diese ganze Klicklogik.
Keine blinkenden Banner, keine künstliche Verknappung.
Genau. Sie haben diesen klassischen Funnel, also diesen Trichter, wie aus einem Gelegenheitsleser ein zahlendes Mitglied wird, den haben die komplett umgedreht.
Okay, das musst du erklären.
Anstatt einfach nur blind auf Masse zu setzen und zu hoffen, dass so ein winziger Bruchteil dann ein Abo abschließt, bauen die auf extreme Relevanz. Und zwar für eine sehr spezifische Zielgruppe.
Ah, okay.
Sie erklären die Stadtpolitik auf einem Level, das den Lesern einen echten spürbaren Wissensvorsprung im Alltag gibt. Die Währung bei ROMS ist nicht Unterhaltung, es ist Orientierung.
Moment, da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken.
Gerne.
Dass das in Münster funktioniert, das leuchtet mir ein.
Universitätsstadt, ja.
Eben. Münster ist wohlhabend, hat eine extrem hohe Dichte an Akademikern, an Beamten. Eine sehr kaufkräftige Klientel, die diesen Wert von bürgerschaftlichem Engagement auch wirklich zu schätzen weiß.
Das stimmt, die Demografie dort ist speziell.
Aber wie in aller Welt skaliert denn bitte so ein leserfinanziertes, werbefreies Modell in einer strukturschwachen, industriell geprägten Region, wo die Leute jeden Euro zweimal umdrehen müssen?
Das ist der wunde Punkt.
Wo das Interesse an stadtplanerischen Langzeitessays vielleicht echt gegen Null tendiert.
Du sprichst da genau den blinden Fleck vieler aktueller Innovationen an. Und die Quellen, das muss man sagen, die verhehlen diese Unsicherheit auch gar nicht.
Okay.
Modelle wie Rums, die lassen sich nicht einfach wie so ein Fastfood-Franchise über das ganze Land ausrollen.
Das geht einfach nicht.
Nein. Kaufkraft und Bildungsniveau sind da ganz massive limitierende Faktoren. Und das zwingt uns, der harten Realität der allermeisten Lokalredaktionen ins Auge zu blicken.
Und die hängen nach wie vor voll in dieser Plattformökonomie drin.
Sie stecken mittendrin und müssen da drin irgendwie überleben. Was unweigerlich zu diesem Konflikt führt, der im White Paper detailliert beschrieben wird, dieser Krieg um die algorithmisch gesteuerte Aufmerksamkeit.
Und damit auch die Verzerrung von dem, was eigentlich journalistisch relevant ist. Lass uns diese Verzerrung mal aufdröseln. Wir sagen ja immer so leichtfertig, der Algorithmus diktiert die Nachrichten.
Das ist ein bisschen zu simpel.
Genau, der Mechanismus dahinter ist viel subtiler. Wenn man heute in so eine Redaktion geht, da hängen überall riesige Bildschirme an den Wänden, diese Dashboards.
Die in Echtzeit zeigen, was passiert.
Genau, die Journalisten sehen live, welche Artikel konvertiert, wo die Leute von der Seite abspringen, wo sie kommentieren.
Das erzeugt eine permanente psychologische Rückkopplungsschleife bei den Redakteuren.
Total. Stell dir vor, da ist ein super sachlicher Bericht über die langweilige, aber finanziell extrem folgenschwere Sitzung des Bauausschusses, der dümpelt dann bei 50 Klicks rum.
Und daneben der Bericht über den fluchenden Nachbarn.
Genau, der seinen Maschendrahtzaun zersägt hat. Der schießt auf 5000 Klicks hoch.
Und exakt hier, an diesem Dashboard, kollidiert die eigentliche bürgerliche Aufgabe des Journalismus frontal mit der algorithmischen Realität.
Weil Algorithmen immer auf Engagement optimieren. Egal ob bei Meta, auf X oder in den eigenen Empfehlungssystemen der Verlage.
Richtig. Und wie entsteht Engagement am verlässlichsten? Durch Reibung, durch Empörung, durch ganz starke emotionale Resonanz.
Das heißt, komplexe strukturelle Entwicklungen, eigentlich das Rückgrat der Lokalpolitik,
die fallen komplett durch dieses Raster durch.
Weil sie keinen sofortigen Dopaminausstoß generieren.
Exakt. Die große Gefahr, die das Dokument skizziert, ist, dass Redaktionen anfangen, ihre eigenen Themenpläne unbewusst nur noch diesen Dashboards unterzuordnen. Reichweite siegt dann systematisch über Relevanz.
Ja. Aber mal ganz ehrlich jetzt.
Schieß los.
Können wir das wirklich nur den bösen Algorithmen und Tech-Konzernen in die Schuhe schieben?
Naja.
Wenn die Leserinnen und Leser massenhaft auf den zersägten Maschendrahtzaun klicken und den Bauausschuss total ignorieren, dann signalisieren die doch durch ihr eigenes Verhalten extrem deutlich, was sie eigentlich konsumieren wollen.
Da ist was dran, ja.
Ist es da nicht ein bisschen anmaßend vom Journalismus zu sagen, wir wissen besser, was gut für euch ist, auch wenn ihr das gar nicht lesen wollt? Sind Algorithmen nicht einfach nur ein extrem effizienter Spiegel unserer eigenen Instinkte?
Dieser Einwand trifft absolut den wunden Punkt dieser ganzen Debatte. Natürlich spiegeln diese Klickraten menschliche Impulse wider. Das lässt sich nicht bestreiten.
Eben.
Aber die Rolle des redaktionellen Gatekeepers, die das White Paper hier verteidigt, die besteht ja nicht darin, diese Instinkte einfach von oben herab zu ignorieren.
Sondern?
Die eigentliche handwerkliche Herausforderung für Journalisten ist es, diese strukturelle Relevanz, also diesen staubtrockenen Bauausschuss, erzählerisch so aufzubereiten, dass er genau an diese menschlichen Interessen anknüpft.
Ah, okay. Also zu zeigen, was das mit mir zu tun hat.
Genau. Warum ist dieser Ausschuss wichtig für dich? Naja, weil der heute entscheidet, ob in 3 Jahren eine laute, vierspurige Hauptstraße direkt vor deinem Schlafzimmerfenster verläuft.
Verstehe. Journalismus muss Relevanz interessant machen.
So sieht es aus. Wer sich einfach nur blind dieser Klicklogik ergibt, der gibt seinen gesellschaftlichen Auftrag auf. Und das ist das Entscheidende. Er macht sich damit letztlich selbst überflüssig.
Zumal diese Überflüssigkeit jetzt ja noch von einer völlig neuen Seite her droht.
Das nächste große Thema.
Richtig. Als wäre dieser Überlebenskampf gegen Algorithmen nicht schon anstrengend genug, rückt jetzt eine Technologie ins Zentrum, die den Begriff des journalistischen Inhalts an sich in Frage stellt.
Künstliche Intelligenz.
Genau, KI. Die Medienwerkstatt und auch Andrea Hansen betonen da ja stark, dass KI bereits heute den Journalismus extrem durchdringt. Sei es bei der Automatisierung von Routineaufgaben oder eben bei der Datenanalyse.
Wobei man hier eine sehr, sehr wichtige Differenzierung aus dem Text mitnehmen muss.
Und die wäre?
KI ist eben kein neutrales Werkzeug, das einfach nur Prozesse effizienter macht. Sie verstärkt und beschleunigt diese ganzen ohnehin schon existierenden Dynamiken in der Medienökonomie.
Auf der einen Seite bietet sie natürlich Chancen, oder?
Auf jeden Fall. Redaktionen können sich von diesen extrem zeitfressenden Routinen befreien. Standardisierte Polizeimeldungen, das Wetter, einfache Sportergebnisse, das kann alles automatisiert werden.
Was dann theoretisch Kapazitäten für echte, tiefgründige Recherchen vor Ort freischaufelt.
Genau. Das wäre das absolute utopische Szenario.
Aber das dystopische Szenario ist irgendwie viel greifbarer, finde ich, wenn man sich anschaut, wie KI aktuell funktioniert.
Erzähl mal.
Ich vergleiche das immer gerne mit jemandem, der nachts heimlich die Fassade eines Hauses abkratzt, diese Farbe in seiner eigenen Eimer füllt und das Ganze an der nächsten Ecke dann als sein eigenes nagelneues Kunstwerk verkauft.
Ein sehr plastisches Bild.
Aber genau das passiert doch. Die KI-Unternehmen crawlen massenhaft die Webseiten der Lokalzeitungen. Die saugen all die Fakten ab, die ein echter Journalist vor Ort vielleicht draußen im kalten Regen recherchiert hat.
Ja, und dann?
Wenn der Nutzer dann am nächsten Tag in seiner Suchmaschine oder einem Chatbot fragt, hey, warum ist die Hauptstraße heute gesperrt? Dann spuckt die KI sofort die perfekte Zusammenfassung aus.
Und der Nutzer bekommt seine Antwort.
Genau. Und er klickt halt niemals mehr auf den Link der Zeitung. Zero-Click-Searches nennt man das.
Richtig.
Die Zeitung, die die ganze Recherche eigentlich bezahlt hat, die bekommt null Werbeeinnahmen und hat absolut null Chance, diesen Leser irgendwie von einem Abo zu überzeugen. Da bricht doch das ganze wirtschaftliche Fundament komplett weg.
Das ist wahr. Und genau diese Entwertung, also von echter Informationsbeschaffung hin zu reiner Informationszusammenfassung, das benennt das White Paper als eines der größten Risiken überhaupt.
Wenn Nutzer also bereit sind, für diese bequemen KI-Dienste zu zahlen, die ihnen alles nur noch aggregieren,
dann sinkt die ohnehin schon total fragile Zahlungsbereitschaft für die eigentlichen redaktionellen Quellen massiv ab. Der Kreislauf bricht zusammen.
Und welche Schlussfolgerung zieht Andrea Hansen daraus für das Überleben der lokalen Medien?
Eine sehr zwingende. KI darf immer nur Werkzeug bleiben. Diese reine Informationsvermittlung an sich, das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr im Jahr 2026.
Was ist es dann?
Das einzige Produkt, das Verlage in Zukunft noch wirklich exklusiv anbieten können, ist menschliche Verifikation, ethische Einordnung und echtes Vertrauen.
Vertrauen. Das bringt uns zu dieser zentralen Gleichung, die sich da wirklich wie ein roter Faden durch den Lösungsansatz des White Papers zieht, oder?
Genau. Medienkompetenz führt zu Vertrauen.
Und Vertrauen führt am Ende zu Zahlungsbereitschaft.
Exakt.
Aber wenn Vertrauen jetzt quasi dieses letzte verbleibende Premium-Produkt der Verlage ist, wie genau stellt ein lokaler Verlag das denn heute noch her? Das Misstrauen in die Medien ist doch gesellschaftlich so hoch wie noch nie.
Das ist die große Frage. Vertrauen in unserer digitalen Welt ist extrem fragil geworden. Das entsteht heute nicht mehr einfach nur durch so eine institutionelle Autorität.
Weil früher hat man der Zeitung halt geglaubt, weil sie die einzige gedruckte Autorität im Ort war, richtig?
Genauso war das. Heute muss man sich dieses Vertrauen durch radikale Transparenz erarbeiten.
Wie machen die das konkret?
Die Quellen beschreiben da sehr schöne Beispiele. Journalisten gehen heute proaktiv in Schulen, die veranstalten Workshops, legen ihre eigenen Arbeitsprozesse komplett offen.
Also sie zeigen quasi, wie der Wurst gemacht wird.
Genau. Sie müssen dem Publikum erklären, wie überprüfen wir eigentlich, ob ein Video auf Social Media echt ist? Nach welchen ethischen Standards entscheiden wir, ob eine Quelle anonym bleiben darf?
Ah, das heißt, erst wenn der Nutzer diesen ganzen handwerklichen Prozess dahinter wirklich versteht?
Wenn er also Medienkompetenz erwirbt, ja.
Nur dann kann er den Wert von so einem von Menschen verifizierten Bericht im Vergleich zu einem billigen KI-Text überhaupt erkennen.
Ganz genau, das ist der Punkt.
Das bedeutet aber auch, der Journalist von morgen, der sitzt gar nicht mehr nur unsichtbar irgendwo am Schreibtisch. Der ist dann irgendwie so eine Art Community-Manager und Pädagoge in Personalunion.
Das deckt sich ja auch komplett mit den Praxisbeispielen wie RUMS, die wir vorhin hatten.
Stimmt. Die Zukunft scheint also echt in so einer extremen Nähe zum Publikum zu liegen. Über Newsletter, Live-Events, direkte Bürgerdialoge.
Die Leserschaft wird zu einer echten Community. Die wird sogar in die Themenfindung mit einbezogen.
Und diese extreme physische Vor-Ort-Erlebbarkeit, das ist dann der perfekte Schutzschild gegen diese ganzen anonymen KI-Aggregatoren.
Wie meinst du das?
Naja, niemand will sich abends mit einem Chatbot auf ein Bier bei einer Podiumsdiskussion zusammensetzen.
Guter Punkt, ja. Diese Hinwendung zur Community ist absolut überlebenswichtig. Aber, und es ist wichtig, sie bringt uns auch direkt zu einer der heikelsten Herausforderungen aus dem Text.
Proximity, also Nähe, ist ein zweischneidiges Schwert.
Richtig.
Das ist genau der Punkt, der mir beim Lesen auch echt Bauchschmerzen bereitet hat, muss ich sagen.
Warum?
denk mal drüber nach. Wenn wir uns von diesen alten Modellen verabschieden, wo hunderte von anonymen Werbekunden die Zeitung querfinanziert haben.
Ja.
Und wir jetzt stattdessen komplett von den direkten Zahlungen einer kleinen, superlokalen Community abhängig sind. Wo bleibt denn da die Unabhängigkeit?
Du meinst die Befangenheit?
Genau. Nehmen wir mal an, da ist ein hyperlokales Projekt. Das wird von, sagen wir, 500 zahlenden Mitgliedern in einer kleinen Stadt am Leben gehalten.
Okay, typisches Setup.
Und der größte lokale Bäckereiunternehmer im Ort, der sponsert immer fleißig die Events und der bringt gleich 50 Abos aus seiner Belegschaft mit.
Ein wichtiger Geldgeber also.
Richtig. Und jetzt bekommt der Lokalreporter plötzlich Wind von einem massiven Hygieneskandal in genau dieser Bäckerei.
Oh ja.
Diese finanzielle Abhängigkeit von der direkten Community ist doch ein unfassbarer Anreiz, so eine kritische Berichterstattung einfach unter den Teppich zu kehren, oder?
Das ist ein enormes Risiko.
Wird der Journalist dann nicht einfach zum Gefälligkeitsschreiber? Nur aus reiner Existenzangst?
Diese Gefahr der strukturellen Befangenheit, die ist sehr real und die wird in den Quellen auch ganz klar adressiert, und zwar unter dem Begriff der journalistischen Distanz.
Okay, Nähe versus Distanz.
Genau. Nähe zur Lebensrealität der Menschen darf man eben nicht mit wirtschaftlicher oder sozialer Abhängigkeit verwechseln.
Leicht gesagt.
Ja, aber exakt hier, genau an diesem neuralgischen Punkt, wo der einzelne Reporter so verletzlich ist, da wird im White Paper die Rolle von Verbänden wie dem DJV so stark hervorgehoben.
Ah, okay. Weil ein kleiner Lokalreporter oder so ein Start-up-Team oft gar nicht die Ressourcen hat, um sich gegen den Druck von lokalen Machtstrukturen zu wehren.
Ganz genau. Dem rechtlichen oder finanziellen Druck können die alleine kaum standhalten.
Der Verband fungiert hier also quasi als so ein institutioneller Puffer.
Richtig. Der DJV wird hier eben nicht nur als die klassische Gewerkschaft für Tarifverhandlungen beschrieben, sondern wirklich als ein strukturelles Rückgrat für die Branche.
Das ergibt Sinn.
Andrea Hansen vertritt da ganz klar die Position, journalistische Freiheit kann in diesem neuen, extrem fragmentierten Umfeld nur verteidigt werden, wenn es starke Netzwerke gibt.
Netzwerke, die dann auch mal Rechtsschutz bieten.
Rechtsschutz bieten, ethische Leitplanken setzen. Und die eben auch auf der politischen Ebene vehement für den Schutz der Pressefreiheit kämpfen.
Damit der Reporter eben doch über diesen Hygieneskandal schreiben kann.
Genau. Ohne am nächsten Tag privat direkt in den Ruin getrieben zu werden, weil der Bäcker ihn mit Klagen überzieht.
Wenn wir all diese Puzzleteile jetzt mal zusammenlegen, dann entsteht da echt ein ziemlich klares, aber auch extrem herausforderndes Bild der Lage.
Das kann man so sagen.
Wir sehen, der Lokaljournalismus, der häutet sich gerade. Er löst sich irgendwie gezwungenermaßen aus dieser kompletten Abhängigkeit von der alten Plattform-Werbeökonomie.
Und versucht diesen riskanten Sprung hin zu leserfinanzierten, stark community-basierten Modellen.
Richtig. Er kämpft jeden Tag gegen diese Verzerrungen durch Algorithmen an, die immer nur Klicks belohnen und komplexe, aber wichtige Zusammenhänge bestrafen.
Und er muss seinen eigenen Wert komplett neu definieren. In einer Welt, wo KI Fakten in Sekundenschnelle massenhaft und vor allem kostenlos reproduzieren kann.
Wobei seine einzige verbleibende Trumpfkarte echtes Vertrauen durch Transparenz ist.
Das Fazit, das die Medienwerkstatt aus all dem zieht, das ist trotzdem kein defätistisches.
Nein, überhaupt nicht.
Diese Transformation ist brutal, ja? Aber sie erzwingt eben auch eine Rückbesinnung auf den eigentlichen demokratischen Kern dieses Berufs.
Den Kontrollauftrag.
Richtig. Lokaljournalismus muss nicht gerettet werden, einfach nur, weil er schon immer da war, sondern weil diese Funktion, das Kontrollieren von Macht und das Schaffen einer gemeinsamen Realität vor Ort, durch absolut keine Technologie der Welt ersetzt werden kann.
Und genau deshalb betrifft dich das alles auch ganz direkt, wenn du uns gerade zuhörst. Es geht hier nicht einfach nur um die Befindlichkeiten einer kriselnden Branche.
Nein, es geht um uns alle.
Es geht um den Filter, durch den du deine eigene Stadt wahrnimmst. Lokaljournalismus ist das einzige Instrument, das wirklich sicherstellt, dass die Milliarden, die da in abstrakten Haushalten in Berlin beschlossen werden, am Ende auch in deiner Straße Sinn ergeben. Er sorgt dafür, dass die Leute, die über die Schließung der Grundschule oder den Bau des Gewerbegebiets in deiner Nachbarschaft abstimmen, dass die wissen, da sieht jemand ganz genau hin.
Es ist die Kontrollinstanz.
Und wenn dieser Scheinwerfer ausgeschaltet wird, dann verschwinden die Probleme ja nicht einfach. Sie werden nur unsichtbar, bis sie uns irgendwann auf die Füße fallen.
Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir noch einen Gedanken zum Weitergrübeln mitgeben.
Da bin ich gespannt. Der ergibt sich direkt aus dieser Skalierbarkeitsfrage, die wir vorhin bei diesen neuen Abo-Modellen besprochen haben. Wir haben ja gesehen, dass Lesermodelle, die auf starker Community-Bindung basieren, in wohlhabenden Milieus wie Münster exzellent funktionieren.
Ja.
Aber was ist denn die logische Konsequenz daraus? Riskieren wir da nicht schleichend die Entstehung einer demokratischen Zweiklassengesellschaft?
Ein sehr bedrohlicher Gedanke.
Stell dir vor, wir steuern auf eine Zukunft zu, in der reiche Metropolen und Universitätsstädte sich so einen hochkarätigen, investigativen Lokaljournalismus einfach leisten können.
Die Bürger dort sind dann bestens informiert?
Genau, die kontrollieren ihre Verwaltung und treffen faktenbasierte Entscheidungen. Aber parallel dazu verkommen einkommensschwächere, industriell geprägte Regionen, wo einfach das Geld für solche Abos fehlt, zu reinen algorithmusgesteuerten Nachrichtenwüsten.
Macht es? Was bedeutet diese geografische Spaltung der Wahrheit dann langfristig für den Zusammenhalt eines ganzen Landes? Wer kontrolliert die Macht dort, wo niemand mehr hinsieht?
Das ist wirklich die entscheidende Frage.
Eine Frage, die weit über das Überleben von Tageszeitungen hinausgeht und direkt den Kern unserer Gesellschaft trifft. Nimm diesen Gedanken mal mit in deinen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.